SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und diesmal nehme ich Sie auf dem Traktor mit zum Mähen. Wenn Bauern ihre Futterwiesen mähen, sterben dabei jedes Mal Unmengen an Insekten. Ein Video, das die Biologin Lea von Berg mit ihrem Handy gemacht hat, sieht aus wie ein selbstgedrehter Horrorfilm.
Da sieht man eben einen Grashüpfer, der dem Mähen zum Opfer gefallen ist quasi. Da wurde der Hinterleib abgeschnitten und ein Hinterbein fehlt auch. Und er kämpft sich noch so ein bisschen voran, aber der wird natürlich dann auch sterben.
Mähen ist ein Faktor beim Artenschwund. Um Heuschrecken und Co. zu helfen, tüfteln Forschende der Universitäten Hohenheim und Tübingen an insektenschonenden Mähtechniken für die Landwirtschaft. Ich war bei einem Mähversuch dabei. Außerdem finden wir heute raus, warum Glühwürmchen auf Sex im Dunkeln stehen. Zuerst aber gibt's Klima-News. Die Gletscher im Himalaya schmelzen so schnell wie nie zuvor. Das zeigt eine neue Studie aus Nepal. Frage an Peter Hornung, was genau steht da drin?
Ja, aus diesem Bericht geht hervor, es geht wirklich in rasantem Tempo, diese Gletscherschmelze, sodass selbst die Wissenschaftler erstaunt sind. Die sagen, wir haben zwar erwartet, dass das Eis schmilzt, klar, aber dass es so schnell schmilzt, das haben wir nicht erwartet. Das sei sehr beunruhigend. Zwischen 2011 und 2020 sind die Gletscher in der Region Hindukusch-Himalaya um 65% schneller abgeschmolzen als im Jahrzehnt davor. So steht es im Bericht des Internationalen Fachinstituts für die Bergregionen. Und aufgrund dieser Gletscherschmelze seien in den kommenden Jahren Sturzfluten wahrscheinlicher in der Bergregion und auch Lawinen. Und was auch sehr wichtig ist, 12 große Flüsse entspringen da oben. Die führen langfristig weniger Wasser. Und das heißt, das Trinkwasser für 2 Milliarden Menschen in Südasien wird knapper. Das ist eine Region, wo es jetzt schon einen Trinkwassermangel gibt. Da sieht man, welchen Einfluss diese Gletscherschmelze hat.
Von Stuttgart oder Mainz aus gesehen ist der Himalaya natürlich weit weg. Aber auch in den Alpen schmelzen die Gletscher rasant und die speisen Flüsse wie die Rhone und den Rhein. Kurz, Klimakrise ist überall, auch bei uns, wir wissen es ja. Trotzdem hat die Bundesregierung Mitte der Woche beschlossen, das Klimaschutzgesetz wieder abzuschwächen. Jetzt ist der Bundestag am Zug. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
Nach dem bisherigen Gesetz gibt es konkrete Ziele in den einzelnen Sektoren, beispielsweise im Verkehr, im Gebäudebereich oder in der Landwirtschaft. Wird in einem Bereich nicht genügend CO2 eingespart, muss in diesem ein Sofortprogramm greifen. Künftig sollen nicht mehr die einzelnen Bereiche, sondern die Gesamteinsparung an Treibhausgasen im Fokus stehen. Verfehlt zum Beispiel der Verkehrssektor wie in der Vergangenheit seine Einsparziele, kann dies durch einen anderen Bereich wie der Industrie ausgeglichen werden. Die Ziele im Klimaschutzgesetz bleiben allerdings unverändert. Bis 2045 muss Deutschland klimaneutral sein.
Klimaneutrales Deutschland bis 2045. Immerhin, könnte man meinen. Aber dieses nationale Ziel reicht nicht, sagt Werner Eckert in seinem Kommentar.
Mit den Klimazielen ist es wie mit dem berühmten Neujahrsvorsätzen. Entscheidend ist nicht, dass man sich vornimmt abzunehmen, sondern dass man sich das ganze Jahr über dran hält. Wie die Bundesregierung es schafft, die Klimagase runterzubringen, ist der Erdatmosphäre eigentlich egal. Hauptsache, sie tut es. Also alles in Butter, wenn das Klimaschutzgesetz jetzt nur noch aufs große Ganze guckt und nicht mehr auf jeden Bereich für sich. Nein, das ist ein großer Fehler und der Beschluss ist populistisch und außerdem noch wirtschaftlich gefährlich. Verkehr und Gebäude, das sind die Bereiche, die die Sektorziele bislang gerissen haben. Und da nimmt die Ampel jetzt zusätzlich Druck raus, statt welchen zu machen. Klar, politisch nutzt das in erster Linie Verkehrsminister Wissing von der FDP. Aber vor allem schont man damit das Heiligblechle und das Kleinhäuschen. Angst vor dem Volkszorn steckt dahinter. Klimaschutz ja bitte, aber nur, wenn es nicht wehtut, wenn die Menschen keinen Schmerz empfinden. Das ist gefährlich in doppelter Hinsicht. Was passiert, wenn man Klimaschutz vor allem auf die Industrie abwälzt? Das kann man nämlich zum Beispiel in England sehen. Die Briten erreichen sauber ihre Klimaziele, aber der Preis ist eine teilweise Deindustrialisierung. Schmutzige Industrien werden nämlich nicht auf sauber umgebaut, sondern schlicht ins Ausland verdrängt. Das hilft dem Klima nicht und vernichtet Arbeitsplätze. Und zweitens verpennen wir mit der laxen Verkehrs- und Gebäudeenergiepolitik den Einstieg in den Umstieg. Davor warnt auch der Expertenrat für Klimafragen, den die Bundesregierung ja extra einberufen hat. Er sieht die Gefahr des Verharrens in angestammten technologischen Pfaden. Will heißen, wir bleiben beim Verbrennungsmotor und der Gasheizung. Das behindert den Fortschritt und macht Deutschlands Wirtschaft schwächer. Warum ausgerechnet die FDP, also eine Partei, die angeblich die Wirtschaft im Auge hat, sowas durchsetzt, das verstehe wer will. Es ist einfach keine gute Idee, die Verantwortung für den Klimaschutz von einem Bereich auf den anderen zu schieben. Denn, so sagt der Expertenrat für Klimafragen, auch wir sind ja nirgendwo auf einem guten Weg. Was soll dann das schwarze Peter-Geschiebe? Es ist halt wirklich wie mit den Neujahrsvorsätzen. Wer beim Essen nicht ständig auf der Bremse steht, wird auch keine 10 Kilo abnehmen. Und schon gar nicht funktioniert eben die Taktik, wenn es am Bauch nicht klappt, nehme ich am Po ab.
Diät, No-Gos und die Meinung von Werner Eckert. Strand, Figur und Klimaschutz, in Hollywood kümmern sich viele um beides gleichzeitig. Oder tun zumindest so. Diese Woche trifft sich die Filmbranche zu einem Klimagipfel in Los Angeles. Frage an unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm, wie klimabewusst ist Hollywood denn?
In den Köpfen ja, aber im Produktionsalltag eher nicht so. Dafür ein paar Zahlen. Die Zeitung der Guardian hat zum Beispiel vor ein paar Jahren schon ausgerechnet, dass ein durchschnittlicher Hollywood-Film einen CO2-Fußabdruck von etwa 500 Tonnen hat. Und die Allianz der großen Hollywood-Studios für nachhaltige Produktion hat ausgerechnet, dass ein großer Blockbuster-Film, sowas wie Top Gun Maverick oder ein großer Marvel-Film, bei etwa 33 Tonnen pro Drehtag liegt. Also, um es kurz zu machen, einfach viel. Das liegt unter anderem daran, dass bei sehr aufwendigen Filmen viele Menschen und auch viel Equipment durch die ganze Welt zu verschiedenen Drehorten geflogen werden müssen. Dann müssen Sets gebaut werden, das Licht, die Kamera, Spezialeffekte, all das verbraucht natürlich viel Energie. Und das sind eben nur die Drehtage. Zu einem Film gehören natürlich auch nochmal Promo, Auftritte, also Werbung machen. Die Schauspieler müssen zum Beispiel in verschiedene Länder reisen und so weiter. Also ich sag mal, wirklich nachhaltig ist das Ganze nicht.
Was sind denn die Forderungen beim Klimagipfel?
Ja, es geht vor allem um zwei Themen. Einmal die Produktion selbst besser und nachhaltiger machen und das Thema Klimawandel und Umweltschutz insgesamt mehr im Film zu thematisieren. Zu ersterem haben sich schon einige Studios verpflichtet. Bis 2030 will Disney zum Beispiel klimaneutral sein. Bei Serien wie dem Mandalorian und anderen werden zum Beispiel mittlerweile große LED-Wände benutzt für den Hintergrund. Die sind dann hier in Los Angeles und man muss nicht zu exotischen Drehorten fliegen. Und einige Produktionen wollen immerhin mehr auf Plastik verzichten. Ja, und dann geht es eben um das Thema Klimawandel im Film oder in Serien. Bei dem Gipfel will man also Werbung dafür machen, dass die Erderwärmung, dass Umweltprobleme eine größere Rolle einfach in Drehbüchern spielen sollen und nicht nur so als dunkle Science-Fiction-Dystopie, sondern eben auch in Unterhaltungsfilmen, die unsere Realität abbilden. So will man den Klimawandel einfach insgesamt mehr ins Bewusstsein des Publikums rücken.
Kann man dieses Engagement von Hollywood beim Klimaschutz ernst nehmen oder ist das alles nur Aktionismus?
Naja, es ist wahrscheinlich beides irgendwie. Also Hollywood wäre, glaube ich, sehr gerne sehr viel grüner und viel, viel bewusster. Viele Stars setzen sich ja sehr gerne für Umweltthemen ein, wie George Clooney zum Beispiel oder Leonardo DiCaprio natürlich. Gleichzeitig wird denen dann auch Heuchlerei vorgeworfen, weil sie eben kein sehr umweltbewusstes Leben führen, sondern ein luxuriöses. Und das geht dann eben auch meistens leider mit einem sehr großen CO2-Fußabdruck einher. Im Prinzip würde ich sagen, geht es wieder darum, Regeln aufzustellen. Und zwar vielleicht nicht nur, dass die Industrie sich selbst Regeln aufstellt, sondern dass eben vielleicht auch der Staat sagt, okay, ihr müsst bestimmte Auflagen erfüllen, ihr müsst umweltfreundlicher werden. Anders wird es wahrscheinlich auf lange Sicht nicht gehen.
Katharina Wilhelm über den Klimagipfel der Filmbranche in Hollywood. Umweltfreundlicher werden soll auch die EU, zumindest wenn es nach Europas Umweltministern geht. Abgestorbene Wälder, entwässerte Moore, kanalisierte Flüsse, zerstörte Natur, die aber renaturiert werden könnte. Bei ihrem Treffen diese Woche in Luxemburg haben sich die Umweltminister für eine EU-Verordnung ausgesprochen, die genau das vorsieht. Bis 2030 sollen mindestens 20% der Ökosysteme wiederhergestellt werden. Trockengelegte Moore sollen wieder vernässt, Wälder wieder aufgeforstet werden. Holger Beckmann.
Auf diese Weise will man den Folgen des Klimawandels Rechnung tragen und etwas unternehmen gegen Hitzewellen, Dürren oder Starkregen und Überschwemmungen. Um solche Renaturierungsprojekte finanzieren zu können, verlangen die Ministerinnen und Minister aus den 27 Mitgliedstaaten allerdings finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Gegen die Verordnung hatten sich in den vergangenen Wochen vor allem Agrarverbände und große Teile der bürgerlichen EVP-Fraktion im EU-Parlament ausgesprochen, zu der auch CDU und CSU gehören. Sie befürchten zu große Belastungen für die Landwirtschaft, auch durch eine ebenfalls vorgesehene Reduzierung von Pestiziden. Damit die Verordnung in Kraft treten kann, muss auch das Europäische Parlament zustimmen. Bisher hat es das noch nicht.
Der Streit also geht weiter. Nächste Woche steht die Abstimmung im Umweltausschuss des EU-Parlaments an. Können Sie sich's vorstellen? Eine Wiese, das Gras steht hoch, die Sonne brennt, es summt und zirpt. Und dann kommt der Traktor mit dem Scheibenmähwerk und jedes dritte bis jedes zweite Insekt muss dran glauben und wird zerstückelt. Die Tiere bemerken die Gefahr einfach zu spät. Forschende im Projekt InsectMo entwickeln darum insektenfreundlichere Mähtechniken für die Landwirtschaft. Bei einem Mähversuch auf den Wiesen der Uni Hohenheim bei Stuttgart war ich dabei und habe mit der Biologin Manuela Sann gesprochen. Sie koordiniert das Projekt.
Global, das Gespräch.
Was passiert jetzt hier heute auf den Flächen? Was kann ich hier sehen?
Also im Moment können wir sehen, wie unser Agrartechniker, der Jonas, mit seinem Traktor und dem Scheibenmähwerk plus vorgesetzter Insektenscheuche eine Versuchsparzelle abfährt. Also das heißt, er fährt einfach 40 Meter geradeaus und direkt nachdem er gemäht hat, werden direkt hinter ihm unsere Kästen aufgestellt, in denen wir unsere Insekten und Spinnen zählen. Und das machen dann die Studierenden. Also die stehen da mit ihren Insektenkästen bereit. Der Jonas fährt jetzt gerade los und dann sieht man quasi, wie die direkt, sobald er an ihn vorbeigefahren ist, die Insektenkästen da draufstellt, damit wir dann schauen können, was finden wir da noch.
Frau Sann, was bleibt von einer Heuschrecke übrig, wenn sie in ein Mähwerk geraten ist?
Also wenn sie wirklich in das Mähwerk geraten ist, bleibt nicht mehr so viel von der Heuschrecke über. Also wir haben hier zum Beispiel ein ganz schönes Bild vom letzten Jahr. Da haben wir einige mal rausgesammelt und da sieht man wirklich, dass die Heuschrecke in der Mitte durchgeschnitten wurde. Also man hat wirklich den Vorderleib nur noch. Das Tier hat keine Chance und stirbt dann natürlich. Und gerade Heuschrecken sind auch bekanntermaßen von der Maat betroffen.
Ist denn das Mähen eine Ursache des Insektensterbens?
Die Maat trägt dazu bei. Es gibt natürlich viele Faktoren, die das Insektensterben vorantreiben. Die Maat ist ein Faktor, der damit reinspielt. Es kommt natürlich immer darauf an, womit man mäht. Wir arbeiten hier ja im Bereich der Grünlandflächenmaat und wir haben ein sehr gängiges Mähwerk, ein Scheibenmähwerk und hier haben wir schon sehr hohe Verluste.
Im Projekt InsectMo arbeiten Sie daran, das Mähen in der Landwirtschaft insektenfreundlicher zu machen, unter anderem mit einer Insektenscheuche. Die kommt hier bei einer Mähmaschine zum Einsatz. Eine Vogelscheuche kennt jeder. Wie sieht denn eine Insektenscheuche aus und wie funktioniert die?
Genau, also die Insektenscheuche ist quasi ein Balken, den wir vor das Mähwerk setzen. Der kann eigentlich an jedes Mähwerk vorangestellt werden. Das ist wie so ein kleiner Balken, an dem irgendwas hängt. Was das ist, ist erstmal egal. Das kann zum Beispiel eine Plane sein, die so vorweggestellt wird oder Ketten oder eine Art Gestell. Und die sitzt vor dem Mähwerk selber und wenn wir fahren mit dem Traktor, werden die Insekten erstmal aufgescheucht durch diese Insektenscheuche. Also das funktioniert so, dass das Gras quasi in Bewegung gesetzt wird, dass da ein Reiz da ist, der das Insekt zur Flucht veranlasst.
Was wissen Sie bisher schon? Funktioniert das auch? Hält die Insektenscheuche, was sie verspricht?
Ja, sie hält, was sie verspricht. Im letzten Jahr konnten wir das sehr schön zeigen. Wenn wir mit der Insektenscheuche fahren, haben wir bis zu 40-50% weniger Tiere in unseren Proben, was bedeutet, dass wir die auch aktiv verscheuchen konnten. Es funktioniert aber eben auf unterschiedliche Art und Weise, weil Insekten bzw. auch Spinnen sich eben unterschiedlich verhalten.
Welche Insekten werden dadurch geschützt?
Versuchen zu schützen, kann man damit Insekten, die aktiv wegfliegen. Das kennt ja jeder, wenn wir rumlaufen durchs Gras. Eine kleine Bewegung reicht, dass die Tiere zur Seite wegspringen. Das sieht man bei uns ja hier auch auf den Feldern ganz schön. Alles, was wegfliegen kann, wird natürlich angeregt, wegzufliegen. Alle Bestäuber, also Schwebfliegen, Bienen, Wespen, auch Schmetterlinge. Dann haben wir natürlich Tiere, die sich durch diesen Reiz der Bewegung fallen lassen. Das sind dann zum Beispiel Spinnen oder Wanzen, Käfer, die lassen sich fallen und fallen zu Boden.
Und das ist dann auch eine Chance? Also sie liegen dann unterm Mähwerk und werden nicht erfasst?
Genau, also es kann eine Chance sein. Man darf den Traktorreifen nicht vergessen. Aber prinzipiell, wenn sie erstmal richtig auf dem Boden liegen, haben sie schon noch eine bessere Chance, als wenn sie quasi auf Höhe des Mähwerks sind.
Im Projekt InsectMo wird auch ein Scheibenmähwerk entwickelt, das für Insekten weniger schädlich sein soll. Wie funktioniert so ganz grundsätzlich ein normales Scheibenmähwerk und was ist bei Ihrem vielleicht besser?
So grundsätzlich muss man sich das vorstellen. Ich bin natürlich keine Agrartechnikerin, aber wir haben eine Scheibe mit einem rotierenden Messer. Dieses Messer dreht sich und immer wenn das Messer das Gras trifft zum Beispiel, wird das geschnitten. Und wenn dann sich genau da natürlich Insekten befinden, werden die auch mitgeschnitten, wie wir bei der Heuschrecke gesehen haben. Und von diesen Scheiben, auf denen diese Messer aufliegen, haben wir mehrere nebeneinander. Und die bewegen sich natürlich sehr schnell, haben eine hohe Umdrehungszahl. Und durch diese Drehbewegung wird natürlich auch ein Sog erzeugt, der Insekten vom Boden aufsaugen kann.
Und Sie haben jetzt ein Mähwerk entwickelt, das weniger Sog entwickelt?
Genau, unser Agrartechniker, der Jonas Frank, hat jetzt einen ersten Prototyp entwickelt, bei dem wir versuchen, die Sogwirkung zu verringern. Und das werden wir dann jetzt auch zeitnah testen.
Müssen Landwirte da Verluste befürchten, wenn sie insektenfreundlich mähen?
Prinzipiell mit der Insektenscheuche nein. Es ist halt kein großer Aufwand. Das haben wir gerade auch gesehen. Ne? Die sitzt einfach auf dem Mähwerk drauf, klappen wir runter, fertig. Das, denke ich, ist wirklich gar kein Problem. Bei dem modifizierten Mähwerk natürlich. Also wenn jetzt jemand ein Mähwerk hat, dann wird er sich nicht irgendwas Neues kaufen. Aber die Ideen, die wir entwickeln, sind eigentlich sehr einfach nachrüstbar. Also wir versuchen es wirklich so zu machen, dass man es nachrüsten kann, ohne dass einem irgendwelche Verluste dabei entstehen.
Was können denn Landwirte darüber hinaus noch beachten, um beim Mähen Insekten zu schonen?
Am schönsten wäre es natürlich immer, wenn man so mäht, dass man, was wir jetzt hier im Projekt auch schon sehen, was sehr hilfreich ist, ist, wenn man zumindest einige kleine Streifen stehen lässt, in die sich die Insekten retten können. Weil ein großes Problem ist natürlich auch, wenn so eine Fläche gemäht ist. Wir sehen das ja hier auch. Haben wir eine enorme Hitze auf diesen Flächen. Da können vor allem junge Tiere, Larven, die können da nicht überleben. Also letztes Jahr war es extrem heiß, da hat gar nichts mehr gelebt. Einfach so ein paar Streifen stehen lassen, also kleine Rettungsinseln quasi, das ist schon ein sehr guter Schritt. Aber dann gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, ne? Dass man halt zum Beispiel nicht von außen nach innen mäht, sondern halt wirklich von innen nach außen, dass die Tiere quasi rausgescheucht werden, auch so zu den Rändern hin. Da gibt es einige gute und auch schon lange bekannte Tipps, denke ich.
Das war die Biologin Manuela Sann, Projektkoordinatorin des Projekts InsectMo der Universitäten Tübingen und Hohenheim. Dabei geht es darum, insekten- und spinnenfreundliche Mähtechniken zu entwickeln und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wenn Sie zu Hause etwas tun wollen, packen Sie den Mähroboter in den Keller. Mit Krabbeltieren geht's auch weiter, nämlich mit Glühwürmchen. Jetzt leuchten sie wieder. Im Juni und Juli ist bei den Glühwürmchen Paarungszeit. Die Weibchen leuchten dann, damit die Männchen sie finden. Die Männchen leuchten vermutlich, um Fressfeinde abzuschrecken. Ein tolles Naturschauspiel in lauen Sommernächten, das aber weltweit immer seltener werden könnte. Denn unsere Welt wird immer heller und eine neue Studie hat jetzt rausgefunden, zu viel künstliches Licht verhindert den Glühwürmchen. Sex. Frage an Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion. Klingt erstmal nach einem Widerspruch. Die leuchtenden Glühwürmchen mögen doch Licht, oder etwa nicht?
Ja, sie mögen schon Licht, aber nur das ihrer Artgenossen. Das zieht sie sogar dann magisch an. Aber künstliches Licht kann genau das verhindern. Das konnten die Forschenden für diese Studie jetzt sehr gut beobachten. Die haben die Tiere nämlich Licht ausgesetzt, das etwa dem einer Straßenlaterne entspricht. Und dabei haben sie gesehen, die Männchen waren davon so stark geblendet, dass sie das Licht des Weibchens gar nicht mehr wahrnehmen konnten. Nur noch jedes fünfte Männchen hat in dem Versuch den Weg zur Partnerin gefunden. Und das würde in der Natur heißen, schon das Licht einer Straßenlaterne kann verhindern, dass Glühwürmchen sich fortpflanzen. Und je mehr künstliche Lichtquellen es weltweit gibt, desto bedrohlicher kann das dann für den Bestand der Art werden.
Was müsste denn passieren, damit die Glühwürmchen nicht immer seltener werden?
Gerade die energiesparsame LED-Technik hat ja dafür gesorgt, dass es an Straßen und auch in Privatgärten heute oft viel häufiger und viel heller leuchtet als früher. Und ein Glühwürmchen würde wahrscheinlich sagen, bitte einfach mal ein paar Lampen wieder ausknipsen. Denn je dunkler es ist, desto besser ist es für sie. Klar, es ist nicht möglich, jede Straßenlaterne auszuschalten, aber so ein paar weniger Lichtquellen könnten es schon sein. oder zumindest solche, die nur gezielt nach unten strahlen, um den Boden auszuleuchten, statt den ganzen Himmel zu erhellen. Damit wäre den Glühwürmchen und übrigens auch sehr vielen anderen Insekten schon sehr geholfen.
Glühwürmchen stehen auf Sex im Dunkeln. Lichtverschmutzung schadet ihnen, sagt Dominik Bartoschek. Glühwürmchen finden alle ganz klasse und alle wollen sie auch live erleben. Bei Bären sieht das anders aus. Die sind zwar beeindruckend, sie machen vielen Menschen aber auch Angst. Als im Frühjahr ein Bär in Norditalien einen Jogger getötet hat, hat das auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. In Rumänien gibt es rund 8000 wilde Braunbären und die Angriffe auf Menschen nehmen zu. Nun hat die rumänische Regierung knapp 500 Bären zum Abschuss freigegeben. Umweltschützer kritisieren das. Silke Hane berichtet.
Ich hörte den Zaun knarren. Die, die weiter oben wohnen, hatten mich schon angerufen und gewarnt. Er hatte da eine Ziege angegriffen. Zum Glück habe ich telefoniert und es kamen viele Leute. Denn wenn wir nicht viele gewesen wären, wäre es eine Katastrophe gewesen. Du traust dich nicht mehr nach draußen. Ein aufgewühlter Bauer erzählt im rumänischen Fernsehen von seiner Begegnung mit einem Bären. Rumänien ist ein bärenreiches Land. Rund 8000 Tiere sollen hier leben, so das vorläufige Ergebnis einer Studie des Umweltministeriums. Minister war bis vor wenigen Tagen Tantsos Barna. Die Studie stellt eine Momentaufnahme dar und zeigt deutlich den gleichen Trend wie früher, nämlich dass die Zahl der Bären in Rumänien steigt. Die Zahl der Anrufe bei den Behörden über die Sichtung eines Bären hat in den letzten 7 Jahren exponentiell zugenommen. Das Gleiche gilt für die Zahl der Angriffe, die Zahl der Schäden, die Höhe der Schäden. All diese Zahlen steigen in Rumänien Jahr für Jahr. Im Rahmen eines Regierungswechsels hat Barna seinen Posten vergangene Woche abgegeben. An seinem letzten Arbeitstag unterschrieb er einen umstrittenen Erlass. Der erlaubt den Abschuss von knapp 500 Bären bis Mai 2024. Mehr als dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Begründet wird der drastische Anstieg damit, dass die Tiere immer öfter aus dem Wald kämen. Nicht nur nahe entlegenen Bergdörfern und Bauernhöfen, auch in Großstädten wie Brasov, das von den Karpaten umgeben ist. Jedes Mal, wenn ein Bär in einer Ortschaft gesichtet wird, klingelt es in den Hosentaschen der Einwohner. Seit einiger Zeit geht bei jeder Bärensichtung nämlich die staatliche Warn-App Rohalert los. Die Menschen sollen sich von den Tieren fernhalten. 154 Bärenattacken auf Menschen hat es zwischen 2016 und 2021 gegeben, gibt das Ministerium an und führt das ebenfalls auf die angeblich steigende Bärenpopulation zurück. Umweltschützer zweifeln die Schätzung zur Zahl der Tiere an. Sie glauben, die Bären verlassen ihr natürliches Habitat aus ganz anderen Gründen. Christina Lapis betreibt in Sarnesht eine Bärenauffangstation. Eigentlich sind nicht die Bären das Problem, sondern die Menschen. Wenn wir ihre Wälder abholzen und ihnen die Nahrung wegnehmen, was können sie dann tun? Sie kommen an den Straßenrand. In den Karpaten wird illegal Holz gerodet. Pilze und Waldbären werden für die Lebensmittelproduktion abgeerntet. Braunbären ernähren sich überwiegend pflanzlich. Der Eingriff in ihren Lebensraum beeinflusst also durchaus die Nahrungssuche. Dazu kommt, dass in vielen Ortschaften lange Tiere angefüttert wurden, um sie für die Jagd anzulocken. Die Trophäenjagd wurde in Rumänien 2016 verboten. Es war ein lukratives Geschäft. Die Jagdvereine kassierten je nach Exemplar mehrere tausend Euro für einen Abschuss. Weil enge Mitarbeiter des ehemaligen Umweltministers Jäger sind und auch er der Szene nahestehen soll, vermutet Umweltschützer Gabriel Paun von der Organisation Agent Green daher einen anderen Grund hinter der hohen Zahl der genehmigten Abschüsse. Es werden 486 überwiegend große männliche Bären zum Abschuss freigegeben, was genau im Interesse der Jagdindustrie ist. Wie die neue Regierung mit den Bären umgeht, bleibt abzuwarten. Die Partei des bisherigen Umweltministers ist aus dem Kabinett ausgeschieden. Bis Mai 2024 aber gilt erst einmal feuerfrei.
In Rumänien sollen mehr Braunbären abgeschossen werden. Kritiker sagen, hier geht es eigentlich um einen Freifahrtschein für Trophäenjäger. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.